Ich möchte damit beginnen, eine Passage zu lesen aus dem Psalm 127. Das soll so der Einstieg sein. Also heute werden da mehrere sprechen. Und mein Part am Anfang wird sein, den großen Gesamtrahmen abzustecken, die geistliche Situation, in der wir uns befinden, wenn wir über Kindererziehung sprechen. Und deshalb ist das noch ziemlich allgemein. Aber ich glaube, dass wir von dort aus starten müssen, um dann später zu den ganz konkreteren und praktischen Dingen zu kommen und die auch richtig verstehen zu können und hören zu können. Also wir wollen beginnen mit Psalm 127 ab Vers 3. Da steht hier, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Und dazu möchte ich noch einen Vers nehmen aus dieser bekannten Passage aus 5. Mose 28. Also da sollte jeden sofort die Lampe angehen. 5. Mose 28, dieses zentrale Kapitel über Segen oder Fluch. Gott legt seinem Volk vor, wenn ihr in meinen Ordnungen wandelt, wenn ihr meine Gebote befolgt, dann verheiße ich Segen. Und wenn ihr das nicht tut, dann zieht das Fluch nach sich. Und ein kurzer Satz aus dieser Reihe von Segen, die der Herr verheißt, wenn wir in seinen Ordnungen gehen, ist 5. Mose 28, Vers 4, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Und ich möchte noch eine dritte Schriftstelle dazu nehmen. Die finden wir in 1. Mose 33. Müssen wir nicht unbedingt aufschlagen. Es geht vom Zusammenhang her in der Passage darum, dass ja Jakob sich gegenüber Esau mit seiner Linsensuppe das Erzgeburtsrecht erkaufte oder erschlich, wie man das auch immer nennen will. Und dann später hatte er doch ziemlich viel Angst vor Esau. Und die Passage jetzt ist in der Begebenheit, als er Esau wieder begegnet und sich, während er ihm entgegenläuft, 7-mal auf die Erde wirft. Und als er mit Esau zusammentrifft, das ist dann 1. Mose 33, Vers 4, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Und da antwortete dann Jakob, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Diese drei Schriftstellen wollte ich einfach zusammenfassen am Anfang, dass wir sehen können, im Wort Gottes ist es also so, dass Kinder zu haben Glück bedeutet. Na, wir hatten diese Passage aus Psalm 127, glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Das ist völlig entgegengesetzt von dem, was unsere Gesellschaft denkt oder vermittelt, dass Kinder hinderlich sind am eigentlichen Glück, hinderlich sind am Vergnügen, irgendwie im Weg sein könnten, selber das Maximale rausholen zu können aus seinem Leben. Die Bibel sagt, dass der glücklich ist, der Kinder hat. Und das will ich einfach am Anfang so festhalten. Kinder zu haben ist ein Geschenk von Gott, ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Nun weiß ich aus eigener Erfahrung, dass sich die Gnade nicht immer so gut anfühlt. Aber das ist die biblische Tatsache und das ist die Wahrheit. Und wir wollen uns einfach in keinster Weise das irgendwie wegnehmen lassen. Kinder zu haben ist ein Segen, eine Gnade von Gott. Und wer Kinder hat, den nennt die Bibel glücklich. Kinder sind ein großes Privileg, sind eine Auszeichnung von Gott, sind eine Gabe Gottes. Und wir wollen das einfach so ganz am Anfang festhalten, dass wir so darüber denken, Kinder zu haben, wie es die Bibel sagt. Kinder zu haben ist ein Segen Gottes. Und in diesem Treffen sagt das der Jakob so zu Esau, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Und wenn wir über Erziehung von Kindern reden, und das betrifft ja doch einen erheblichen Teil unseres Lebens, wenn wir Kinder haben und auch mehrere Kinder, dann ist das ja ein ganz, ganz wesentlicher Part in unserem Leben. Es füllt einen erheblichen Teil der Zeit. Und ich möchte darauf Betonung legen, dass wir verstehen, dass wir mit dem Thema Kindererziehung uns in einem geistlichen Konflikt bewegen. Es findet ein geistlicher Krieg statt um die Generation nach uns. Und wenn wir über Erziehung sprechen, müssen wir wissen, dass wir mitten in diesem geistlichen Krieg uns befinden und in diesen Krieg eingreifen, wenn wir unsere Kinder erziehen. Alles, was das Wort Gottes uns lehrt über die Erziehung von Kindern oder nahezu alles, steht im Gegensatz zu dem, was inzwischen in unserer westlichen Gesellschaft an Werten zählen, was an Werten vermittelt wird. Das, was das Wort Gottes sagt, ist entgegengesetzt zu dem, in diesem Umfeld oder in dem Umfeld sich unsere Kinder den ganzen Tag bewegen. Und das ist wichtig, dass wir das registrieren und dass wir das wissen. Da möchte ich großes Gewicht darauf legen, unsere Gesellschaft wird regiert von dem Geist des Humanismus und dieser Geist ist ein Geist aus der Hölle. Und wenn sie dann größer sind, in die Schule kommen oder schon im Kindergarten, wenn also unsere Kinder auch zum Teil von anderen Leuten geprägt werden, dann bewegen sie sich in einem Umfeld, was entgegen dem Wort Gottes steht. Und sämtliche Fachleute in unserer Gesellschaft in Richtung Erziehung, sämtliche Pädagogen, sämtliche Bildungseinrichtungen in dieser Richtung lehren andere Werte, als sie das Wort Gottes lehrt. Das bedeutet also, Kindererziehung ist geistlicher Kampf zum Anfassen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir die Bedeutung dessen wahrnehmen. Ich denke nicht, dass uns das neu ist, aber ich möchte uns das neu ins Bewusstsein rufen. Ich denke, wir können das sehen, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft gehen, was der Teufel alles unternimmt, um unsere Kinder zu kriegen, zu verderben, zu deformieren, unfähig zu machen zu dem, was sie das Wort Gottes, zu was sie das Wort Gottes machen will. Und deshalb haben wir hier so eine große Verantwortung. Wenn wir uns ein paar Beispiele vor Augen halten, was sind die Werte in der Welt und was sagt das Wort Gottes? Zum Beispiel Umgang mit okkulten Dingen, Umgang mit den Medien, Umgang mit Autoritäten, Umgang mit Geld, verschiedene Werte oder Ziele im Leben, Umgang mit Sexualität, um nur ein paar Beispiele zu nehmen, ein paar Bereiche des Lebens, dann ist uns schnell klar, dass so gut wie alles, was wir aus dem Wort Gottes her sehen und verstehen, entgegengesetzt ist zu dem, was in der Gesellschaft an Werten vermittelt wird und gelehrt wird. Das sollte uns ein großer Ansporn sein, Erziehung ernst zu nehmen. Und ich möchte auch, dass das Seminar sehr, sehr ehrlich ist. Und ich möchte das auch ansprechen, dass wir oftmals nicht erziehen aus Faulheit. Und wenn uns aber bewusst ist, dass wir in einem geistlichen Konflikt stehen, dann soll uns das wirklich Ansporn sein und soll uns bewegen, wenn wir erziehen, darin fleißig zu sein und uns auch selbst zu disziplinieren. Wir als Eltern haben die volle Verantwortung für die Entwicklung unserer Kinder. Und ich glaube, dass das unsere erste Verantwortung ist, noch vor dem, dass wir vielleicht auch Dienste haben und dass wir auch andere Menschen prägen, was auch immer da noch alles in unserem Leben ist. Ich bin überzeugt, unsere erste Verantwortung ist, wie werden sich unsere Kinder entwickeln und werden sie in der Lage sein, wenn sie erwachsen werden, die Pläne Gottes zu entdecken und werden sie in der Lage sein, in ihre Berufung zu kommen. Und ich bin mir sicher, das wird Jesus uns fragen, wenn er Gericht hält. Ich hatte ja viel darüber gelehrt, über die Gerichte Gottes. Wir als die geisterfüllten Kinder Gottes, die wirklich gläubig sind und nachfolgen, wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und hier geht es nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht, sondern hier geht es um unseren Lohn. Das wird der Tag sein, wo wir Lohn empfangen von unserem Herrn Jesus. Und wir werden nach unseren Werken bewertet. Und ich bin mir ganz sicher, der Herr wird uns fragen, wie das mit unseren Kindern gelaufen ist. Auch wenn die Gesellschaft uns suggeriert und auch unsere Gesetzgebung in unserem Land uns zumindest stückchenweise die Verantwortung dort abnehmen oder sogar wegnehmen will, das Wort Gottes zeigt es klar, und das werden wir heute noch erkennen, wir als Eltern sind verantwortlich, und zwar voll und ganz für die gesamte Entwicklung unserer Kinder. Ich kann mich erinnern, dass wir vor Jahren hier mal einen Gebetstag hatten mit Berthold Becker, und in einem der Vorbereitungsgespräche sprach er über verschiedene geschichtliche Ereignisse in der Bundesrepublik weit vor der Wende, und er sagte, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine andere Form des Sozialismus. Und ich konnte das damals nicht ganz nachvollziehen, was er damit meint, aber wenn ich mir heute die Entwicklung in unserem Land anschaue, stelle ich fest, dass er recht hat. Weil wir hatten ja zu sozialistischen Zeiten, dass der Staat sich das Recht herausnahm, was er nicht hat, Kinder den Eltern sozusagen wegzunehmen und sie maßgeblich zu prägen in Werten und in Zielen. Und wir haben heute dieselbe Entwicklung. Zwar stehen andere Schwerpunkte auf dieser Fahne, aber es ist derselbe Geist. Zu DDR-Zeiten hat sich ein Staat erlaubt, zu suggerieren, dass das richtig ist, dass Frauen so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen und Kinder schon zeitig in die Krippe kommen und in den Kindergarten, und hat schon dort die Ideologie auf die Kinder losgelassen, und in keiner Kindergartenecke durfte der Panzer fehlen mit dem Sowjetstern drauf, und die Kinder wurden so zeitig wie möglich an Armee und an diese Ideologie gewöhnt, das ist der Klassenfeind und die Sozialisten sind alle für den Frieden. Wenn man heute ein Lehrbuch aus DDR-Zeiten in die Hand kriegt, ist es wirklich krass, wie plump einen das anspringt. Ich denke, dass es in unserer jetzigen Gesellschaft zurzeit ein bisschen feiner abgestimmt ist, aber grundsätzlich gibt es in unserer Gesellschaft diese treibende Kraft, die diesen Keil bringen will zwischen den Eltern und ihrer rechtmäßigen Verantwortung für die Kinder, und dass der Staat versucht, Dinge zu übernehmen, die ihm nicht zustehen zu übernehmen. Wir sind verantwortlich für unsere Kinder, und ich kann nur jedem empfehlen, diese Verantwortung wahrzunehmen, auch wenn Kinder dann durch die verschiedenen Einrichtungen, Kindergarten, Schule, Ausbildung gehen, dort verantwortungsvoll zu sein. Um diesen geistlichen Kampf, der um unsere Kinder tobt, besser verstehen zu können, und wenn wir da wirklich siegreich sein wollen, glaube ich, dass wir die Vorgehensweise des Feindes verstehen müssen und kennen müssen. Und deshalb möchte ich uns ein paar Stichpunkte geben zum Thema Humanismus. Also ein Zitat von Derek Prince ist: Die Kraft, die der Satan in Bewegung gesetzt hat, um in der Endzeit seinen Plan zur Vollendung zu führen, ist der Humanismus. Und nun war ich lange Zeit der Meinung, Humanismus ist irgendwie, dass eben der Mensch irgendwie gut ist, sich halbwegs anständig benimmt, nichts stiehlt im Laden und zu allen freundlich ist und auch mal den Nachbarn Rasenmäher leiht. Und das ist irgendwie ein guter Humanist. Und wenn wir irgendwie versuchen, alle lieb zu sein, das ist ja eigentlich nicht so verwerflich. Das ist ja schon irgendwie nett. Und ich dachte wirklich lange Zeit, Humanismus ist eben irgendwie so das Allgemeingute, was halt im Menschen ist und was man irgendwie fördert. Halt lieb sein. Und dann habe ich mich kundig gemacht und Sachen herausgesucht, die Humanisten selber über sich im Internet veröffentlichen. Und da gibt es eine Internetseite vom Humanistischen Verband Deutschlands. Und das ist ein Bundesverband, der auch mit Geldern finanziert wird. Und ich lese nur ein paar ganz kurze Passagen von ihrer eigenen Internetseite, wie sie sich als Humanisten verstehen, welche Werte sie vertreten, welche Ziele sie haben. Ein Zitat aus dieser Website, also die Domain ist www.humanismus.de/downloads. Dort kann man da viel, viel mehr noch nachlesen. Für den modernen Humanismus begründet sich die Würde der Menschen nicht daraus, dass sie einem höheren Wesen, einer Ideologie, einer Nation oder einer sogenannten Rasse gehören. Das ist der erste Satz, wo jemand, der das Wort Gottes liebt, schon innerlich aufstehen muss. Für den modernen Humanismus begründet sich die Würde des Menschen nicht daraus, dass sie einem höheren Wesen gehören. Praktischer Humanismus ist Ausdruck menschlicher Erfahrung und beruft sich nicht auf vorgegebene absolute Normen und Verbote. Hallo. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass es absolut vorgegebene Normen und Verbote gibt. Und der Humanismus ist ein Geist, der es rigoros ablehnt, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und das müssen wir verstehen. Unsere Kinder leben in einem Umfeld, wo dieser Geist regiert. Und hier steht es auf ihrer eigenen Website geschrieben. Praktischer Humanismus ist Ausdruck menschlicher Erfahrung und beruft sich nicht auf vorgegebene absolute Normen und Verbote, sondern kritisiert diese, wenn sie sich nicht vernünftig und gerecht begründen lassen. Also mit einfachen Worten, wenn mein menschlicher Verstand das nicht erklären kann, dann akzeptiere ich diese Ordnungen nicht. Und das ist 100% entgegengesetzt zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und in diesem Umfeld, zwischen diesen beiden geistlichen Kräften, wachsen unsere Kinder auf. Humanistische Lebensauffassungen werden im Streit der Meinungen erarbeitet. Dieser Streit vollzieht sich in einem modernen, praktischen Humanismus unter den folgenden Prinzipien. Individuell. Der unaufhebbare Ausgangspunkt ist das einmalige, nicht wiederholbare menschliche Individuum. Also Humanismus bedeutet, der Ausgangspunkt von allem überhaupt ist der Mensch. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott schon immer da war und immer da sein wird und dass der Mensch als Individuum eine Schöpfung Gottes ist und mit Sicherheit nicht der Ausgangspunkt. Der gesamte Heilsplan Gottes beruht auf Initiative von ihm. Wir können überhaupt gar nichts tun, wo wir sagen könnten, hier war der Ausgangspunkt bei uns. Selbst, dass wir uns mal entschieden haben, lebendig gläubig zu sein, war aus Initiative von Gott aus, weil das Wort Gottes sagt, die Güte Gottes ist es, die Menschen zur Umkehr bringt. Und die Bibel sagt, er hat uns schon geliebt, noch bevor wir da waren. Also es gibt überhaupt gar nichts, was von Bedeutung wäre, wo wir Menschen sagen könnten, hier war der Ausgangspunkt bei mir. Selbst wenn ich eine richtige Entscheidung treffe, ging das Wirken des Heiligen Geistes dem weit voraus, sonst wäre ich dazu nicht in der Lage. Humanistinnen und Humanisten trauen ihm eine eigenständige Entscheidung zu, also dem Mensch. Sie respektieren und teilen dessen Wunsch und Recht, nach dem eigenen Maßstäben gut zu leben. Dann selbstbestimmt, also dass die Auffassungen des Lebens werden im Streit der Meinung erarbeitet. Selbstbestimmt, alle Menschen haben gleiche Rechte und Anspruch auf die gleiche Freiheit, ihr Leben selbst zu bestimmen und zwischen verschiedenen Lebensauffassungen zu wählen. Menschliche Selbstbestimmung ist immer die Entfaltung persönlicher Freiheit in sozialer Verantwortung. Zur Selbstbestimmung gehört ebenso das Bewusstsein der Grenzen menschlichen Wissens und die Fähigkeit zu einer entsprechenden Selbstbeschränkung. Das ist eine Lüge in sich, weil wenn der Mensch seine eigenen Normen festlegt, ist er eben nicht in der Lage, sich selbst zu beschränken. Das ist eine Lüge in sich in diesem Abschnitt, weil das Wort Gottes sagt uns, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Und wäre der Mensch in der Lage, sich selbst zu beschränken, hätten wir eine Menge Böses und Unheil nicht auf dieser Welt. Das ist eine Lüge in sich. Und der dritte Punkt, Humanistinnen und Humanisten gewinnen ihre Ansichten ohne Bezugnahme auf einen Gott oder auf andere metaphysische Instanzen. Sie brauchen kein höheres Wesen als eine von Menschen geschaffene Instanz des Trostes, der Liebe, der Hoffnung, der Bestrafung oder des Ansporns. Menschen geben ihrem Leben selber Sinn oder Wert. Und jetzt habe ich mal hier einen Satz dick gedruckt, der zitiert ist von dieser Internetseite, Humanistischer Verband Deutschlands. Wir als Verband teilen die Überzeugung, dass die Menschheit die großen Probleme, die sie selbst mit hervorgebracht hat, auf der Grundlage ihrer eigenen Erkenntnisse und Fähigkeiten bewältigen kann, in dem Maße, wie es der großen Mehrheit der Menschen gelingt, ihre eigenen Aufspaltungen und Vorurteile zu überwinden und sich von Herrschaft und Ausbeutung zu befreien. Also mit einfachen Worten, Humanisten vertreten die Ansicht, dass die Probleme, die der Mensch schon irgendwie miterzeugt hat, der Mensch auch selber lösen kann. Und das ist eine ungeheuerliche Behauptung, Weil um die Probleme, die der Mensch verursacht hat, lösen zu können, musste Gott seinen Sohn opfern. Das war der Preis, um diese Probleme zu lösen. Also das soll genügen, wobei man da noch eine Menge Dinge anführen kann. Fast in jedem Bereich ist der humanistische Geist ein lügnerischer Geist, der Dinge behauptet, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Aber das soll genügen, dass wir verstehen, Humanismus ist keine neutrale geistliche Kraft, sondern es ist die vorsätzliche Ablehnung oder Verneinung von jeglicher höher geordneten Autorität über den Mensch. Und wenn wir unsere Kinder erziehen und über dieses Thema nachdenken, müssen wir das wissen. Humanismus ist die vorsätzliche Verneinung und Ablehnung der Kraft Gottes und seiner Autorität. Und das findest du auch auf vielen anderen Internetseiten oder in Material, was Humanisten veröffentlichen. Und ich möchte uns anhand des Wortes Gottes zeigen, dass Humanismus eine antichristliche Religion ist und dass sie jeglicher christlichen Lehre total den Riegel vorschiebt. Und ich will uns das kurz vorlesen, dass du einen Einblick bekommen, wo kommt Humanismus her? Aus dem Buch Daniel 2, da gibt es dieses Bild, was der Herr gibt und was Daniel auslegt. Da steht Daniel 2, 31. Du, o König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus dem Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden, und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das prophetische Bild, was hier in Daniel beschrieben ist, ist ein Bild von den verschiedenen Weltreichen, und dieser Stein ist ein Bild auf Jesus. Und wir kennen es aus dem Neuen Testament, dass Jesus sagt, der Stein, den die Bauleiter verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und eine andere Stelle, die sich ihm widersetzen, die ihm nicht nachfolgen, die werden von diesem Stein zermalmt. Der Stein wird auf sie fallen. Der Kopf ist das Symbol für Babylon, Brust und Arme für Media-Persien und der Leib und die Lenden für Griechenland und die Beine stehen für Rom. Der Leib und die Lenden für Griechenland, das ist die Region, wo sich die Fortpflanzungsorgane befinden. Und es könnte durchaus sein, dass sich deshalb die griechische Philosophie fortgepflanzt hat bis zu uns heute. Denn dieser humanistische Geist kommt aus Griechenland, ist dort geboren, kommt von dort her. Und wir haben zwei Aussagen von alten griechischen Philosophen, die man neben anderen als geistliche Väter des Humanismus bezeichnen kann. Der eine war der Heraklitus und der andere der Protagoras. Und Aussagen von den beiden sind, alle Dinge fließen. Du kannst niemals zweimal in denselben Fluss eintreten. Und der Mensch ist das Maß der Dinge. Diese Aussagen hören sich oberflächlich nicht gefährlich an, aber wenn es wahr wäre, dass alle Dinge fließen, dann bedeutet das, es gibt keine konstante, absolute Wahrheit. Sondern es kann sich alles verändern. Das heißt, wir können der Meinung sein, Homosexualität ist Sünde. Aber da alle Dinge im Fluss sind und sich weiterentwickeln und verändern, weil alle Dinge fließen, können wir auch zu der Überzeugung gelangen, das ist vielleicht gar keine Sünde, das ist auch irgendwie okay. Nur als Beispiel. Wenn alles fließt oder wenn alles relativ ist, heißt das, es gibt keine absoluten moralischen oder gesetzlichen Werte oder Wahrheiten. Und der Mensch ist das höchste Wesen im Universum, die höchste Autorität. Und das ist nicht wahr. Weiterhin beinhaltet ja diese griechische Philosophie so ein Überbetonen des athletischen Wettbewerbs. Deshalb haben wir auch die Olympischen Spiele. Und das war im alten Griechenland so, dass es da nahezu eine Vergötterung gab in Bezug auf athletische Tapferkeit. Und in gewisser Weise ist das in unserer Zeit heute wieder massiv erwacht und auch vorhanden. Alleine wenn man sieht, welche Anzahl an Fernsehübertragungen zu Olympischen Spielen stattfinden, wie viele Menschen da zuschauen. Das ist auch ein Aspekt dieser Philosophie mit, dieses Überbetonen menschlicher Stärke oder athletisch zu sein, sportlich zu sein und dort große Resultate erringen zu können. Im Griechenland war es auch so, dass in der Bildhauerei männliche Körper in der Regel nackt dargestellt wurden und weibliche Körper bedeckt. Und dass auch griechische Götter alle mögliche Unzucht und unmoralischen Dinge zur Schau stellten. Wie Begierde, Unzucht, Eifersucht, Rachsucht, hinterlistige Täuschung. Und also auch bei der ganzen griechischen Götterwelt jegliche moralischen Werte fehlen oder zu vermissen sind. Was dieser Philosophie auch diese Kraft oder diesen Vorschub gibt, weil ja niemand über den Werten seiner Götter leben kann. Und die griechischen Götter, wenn man sich damit befasst, alle in unmoralischen und unmenschlichen Unzulänglichkeiten dargestellt sind. Und da ist so eine Wahrheit drin verborgen. Also wenn schon meine Götter in Unzucht sind und unmoralische Dinge tun und auch so dargestellt werden in verschiedenen Abbildungen, ja, wer will dann von mir verlangen, dass ich in höheren Werten lebe als meine Götter? Also Humanismus kommt aus Griechenland und diese alten griechischen Philosophen haben mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft, als wir denken. Und das treibt an vielen Stellen ganz, ganz abartige Auffassungen voran. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Vor einiger Zeit war das mal in einer christlichen Zeitschrift veröffentlicht. Diese Genderphilosophie, wo es darum geht, da gibt es sogar eine Arbeitsgruppe in Deutschland und wenn ich richtig informiert bin, wurde ich sogar mit Geldern der Bundesregierung massiv gesponsert, also in 5- oder 6-stelligen Bereich, wo man das in den Bildungseinrichtungen voranbringt, in den Kindergärten, wo man die Auffassung vertritt, ganz kurz und gerafft, dass Kinder, auch wenn sie durch ihre Geschlechter festgelegt sind, Mädchen oder Junge zu sein, sollen Kinder das selbst entscheiden können. Und es ist gegen die Würde des Menschen, einen kleinen Jungen festzulegen, dass er ein Mann wird. Er soll die freie Wahl haben und sich auch dafür entscheiden können, eine Frau zu sein. Das ist die Wahrheit, ihr könnt das nachlesen. Geht ins Internet, gebt Gender ein und ihr findet das Material, ihr glaubt euren Augen nicht. Das ist in Deutschland, das ist eine Arbeitsgruppe, die von der Familienministerin unterstützt wird mit einem Millionenbetrag pro Jahr. Haben ihre Geschäftsstelle in Berlin, kann man alles nachlesen. Da gibt es Beauftragte dieser Genderlehre, die in verschiedenen Einrichtungen schon am Wirken sind und wo darauf hingearbeitet wird, das menschliche Individuum soll frei entscheiden können und wenn sich ein Junge mehr als Frau fühlt, dann ist es schon nahezu strafbar, ihm zu erklären, dass das so nicht richtig ist und es soll nicht mehr der Junge mit jungstypischen Dingen spielen und das Mädchen soll nicht mehr mit mädchentypischen Dingen spielen. Man darf in keinster Weise beeinflussen, ob diese Person, wenn sie erwachsen ist, dann sich als Frau oder als Mann fühlen und leben will. Das ist eine wirklich satanische Zerstörung, die da angerichtet wird in unseren Kindern. Und das ist nicht in einem fernen, bösen Land, sondern das ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird gesponsert mit Steuergeldern, dass solche Ideen, solche Auffassungen verbreitet werden. Also die griechische Philosophie, der Humanismus, beinhaltet im Kern, dass der Mensch sich als das höchste Wesen empfindet, sich selbst zum Gott macht, sich selbst wie Gott fühlt und dass er damit das Recht hat, seine eigenen moralischen Werte festzulegen. Der Geist des Humanismus wird dem Antichrist letztendlich den Weg bauen. Und ich will hier eine Stelle lesen aus 2. Thessalonicher, die ich denke uns auch bekannt ist. Da schreibt der Paulus, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Und der, dieser Sohn des Verderbens, sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Hier ist diese prophetische Ankündigung, dass der Antichrist kommt. Dieser Antichrist könnte nicht kommen, wenn der humanistische Geist die Gesellschaft nicht darauf vorbereiten würde und das allgemeine Denken im Land dem entspricht, dass es nichts Höheres gibt als den Mensch. Letztendlich wird dieser humanistische Geist und diese ganze Strömung, diese ganze geistliche Kraft wird darin gipfeln, dass ein Mensch sich zum Gott erklärt. Das sagt die Bibel und das wird kommen. Und ich denke, wir haben da heute ein klareres Bild davon, wie das geschehen kann, als noch vor 20 Jahren. Sehr viel klarer. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der rebelliert und sich über alles, was sich Gott nennt oder angebetet wird, hinwegsetzt und sich selbst zum Gott proklamiert. Und der Antichrist wird all jene unter seiner Herrschaft bringen, die sich der Liebe zur Wahrheit entgegengestellt haben. Das bedeutet, Kindererziehung ist ein Bereich, wo wir uns in einem geistlichen Konflikt befinden. Und wenn wir dort bestehen wollen als Eltern, brauchen wir die Liebe zur Wahrheit. Ein paar Schriftstellen, Johannes 12, 48. Da sagt Jesus, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Das ist Johannes 12, 48. Das war 2. Thessalonicher 2, 3 und 4. Und noch zwei Schriftstellen aus dem Psalm 57, 11. Da steht, denn groß bis zu den Himmeln ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Oder dieser wunderbare Vers, Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Also wenn wir davon sprechen, unser Schutz, unsere Leitlinie wird sein, wir lieben die Wahrheit, um bestehen zu können in dem ganzen Thema Erziehung unserer Kinder, um selber geistlich klar zu sein, um unterscheiden zu können, um widerstehen zu können, dass ein humanistischer Geist unsere Gesellschaft regiert und verheerenden Schaden in unseren Kindern anrichten will. Auch wenn sich verschiedene Werte oberflächlich gut anhören, müssen wir anerkennen und müssen wir das auch innerlich entscheiden, dass der Geist des Humanismus ein Geist ist, der aus der Hölle kommt und den wir rigoros ablehnen. Und wir müssen für uns entscheiden, wenn wir erfolgreich sein wollen in Bezug auf die Generation nach uns, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit ist, das absolute Maß der Dinge und überhaupt das Einzige, was zum Segen und zum Erfolg führt. Unsere Liebe zur Wahrheit ist erkennbar an unserer Liebe zu Gottes Wort. Und ich habe viel gebetet für diesen Tag heute und in der Vorbereitung hatte ich so einen Impuls vom Heiligen Geist, dass wir, bevor wir weitergehen, wer das möchte, von uns persönlich eine Entscheidung trifft. Dafür, dass wir das in unser Herz nehmen und für uns persönlich entscheiden und sagen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist ewig, es ist vollkommen rein, es ist vollkommen stimmig und es wird alles, was wir um uns herum sehen, bei weitem überdauern. Und ich hatte so den Impuls, dass wir da wie einen kleinen Präg machen und dass wir das für uns entscheiden. Dass alles, was das Wort Gottes über Erziehung lehrt, wirklich gut ist und richtig ist und wahr ist. Und dass, wenn wir gemäß des Wortes Gottes erziehen, unsere Kinder den vollen Segen bekommen werden. Dass wir das entscheiden, dass Gottes Absichten mit unseren Kindern absolut gut und richtig und rein und voller Liebe sind. Und dass wir mal Rechenschaft geben werden, wie sich unsere Kinder entwickelt haben, wie wir sie erzogen haben. Darauf kommt mir es an, im Kern der Sache. Ich glaube, wenn wir empfangen wollen, was der Herr für uns hat, heute und natürlich auch in Zukunft, müssen wir diese Entscheidung treffen, dass das, was das Wort Gottes sagt, das Beste ist in Bezug auf die Erziehung unserer Kinder. Ich glaube, dass der Heilige Geist da Gewicht drauf legt, weil wir leben in einer geistlichen Atmosphäre von Humanismus Tag für Tag. Wir sind Tag für Tag konfrontiert, dass Werte gelebt werden in unserer Gesellschaft, an den Schulen, in den Kindereinrichtungen, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Ich meine, wir haben auch die Früchte dessen und wir haben diese verheerenden Schäden in der Gesellschaft, wir haben diese verheerende Beziehungsunfähigkeit von jungen Leuten, wir haben dieses Gewaltpotenzial und immer wieder, wenn an Schulen schlimme Dinge geschehen, wenn wir in den Nachrichten hören, dass eine Mutter in Urlaub fährt und ein zweijähriges Kind 2 Wochen in seiner Wohnung alleine lässt, all diese Geschichten, die wir hören, die haben einen Grund, weil unsere Gesellschaft die Werte des Wortes Gottes so verlassen hat. Aber das ist mir so wichtig, dass wir das für uns entscheiden und sagen, Herr, wenn da in meinem Kopf auch humanistische Gedanken sind, lehne ich das ab. Und ich sage ja zu deinem Wort. Und ich erkenne an, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass in deinem Wort Weisheit ist und Klarheit. Und dass das, was dein Wort sagt, zum Heil führt für mich und natürlich auch für meine Kinder. Und ich denke, dass wir das tun sollten, dass wir das entscheiden und aus vollen Herzen bejahen können. Das Wort Gottes ist die Autorität und im Wort Gottes ist das Heil. Und wenn wir uns zu Herzen nehmen, was das Wort Gottes sagt, dann wird uns das wirklich vorwärts bringen. Vers sagt uns, dass wir also nicht auf einzelne Verse eine Überbetonung legen dürfen, sondern dass es zu jedem Sachverhalt die Summe des Wortes sprechen muss. Deshalb werden wir heute, denke ich, noch eine große Menge an Schriftstellen hören. Ich hatte gesagt, wir Eltern haben die Verantwortung für die Entwicklung unserer Kinder. Das heißt, wir verabschieden diese Lüge und wir lehnen das kategorisch ab. Mein Kind soll mal selber entscheiden, ob es gläubig sein will oder was es glaubt. Mein Kind soll das mal selber rausfinden, denn wenn es das selber rausfindet, dann ist es auch echt und dann wird es auch eine richtige Entscheidung sein. Das sind Lügen, das ist verkehrt. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe deinen Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Und wir werden ja nun mal älter. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Über diesen Vers habe ich ein Stück nachgesonnen und habe einige Sachen rausgesucht aus dem Sprachschlüssel der Elberfelder. Das Wort erziehe, was wir hier im Urtext finden, kann man auch übersetzen mit einweihen. Und dasselbe Wort wird an 2 Stellen verwendet im Wort Gottes, wo der Tempel eingeweiht wird von Salomo. Schriftstelle dazu wäre 2. Chronik 7,5 und 1. Könige 8,63. Dort kommt das Wort einweihen vor und wird auch als einweihen übersetzt. Ist dasselbe Wort wie hier erziehe. Das öffnet uns noch mehr den Horizont. Wenn wir von Erziehen reden, dann meine ich nicht streng sein oder bestrafen, sondern einweihen bedeutet, unsere Kinder einzuweihen in den Weg. Das ist eine heilige Angelegenheit. Dasselbe Wort, was steht bei der Begebenheit, als Salomo den Tempel einweihte. Und eine andere Übersetzungsmöglichkeit für dieses Wort ist anleiten. Was uns auch noch mehr öffnet, worum es denn geht. Dann lesen wir weiter, erziehe den Knaben deinem Weg gemäß oder weihe ihn ein in deinen Weg oder leite ihn an. Und dann kommt die wunderbare Verheißung und daran müssen wir festhalten, wenn unsere Kinder dann im Teenageralter sind. Er wird nicht davon weichen, wenn er älter wird. Halleluja, dass das im Wort Gottes steht. Davon weichen oder abweichen, abbiegen, weggehen, abfallen. Also wenn wir unsere Kinder ganz zeitig einweihen, anleiten, erziehen in diesem Weg, haben wir die Zusage aus dem Wort, dass sie dann später nicht davon abfallen. Und das ist eine wunderbare Zusage. Wenn hier steht, wenn er älter wird, kann man auch übersetzen, wenn es ein alter Mensch ist oder wenn er alt sein wird. Das kommt dann noch sehr, sehr praktisch von meinen Nachrednern. Aber dass unsere Kinder eingeweiht sind in die Nachfolge, das sollte sehr, sehr zeitig beginnen. Je eher, umso besser. Und wenn wir das tun und beherzigen, haben wir die Zusage aus dem Wort, dass sie dann nicht mehr abfallen. Das heißt, das ist die gute Botschaft Nummer 1 von heute, niemand muss sich fürchten vor der Teenagerzeit und davor, dass die Kinder dann total durchdrehen und dummes Zeug machen. Das ist doch wunderbar. Weil ich kenne viele Eltern, die können Dinge berichten im säkularen Bereich, wo dann Kinder im Teenageralter sich furchtbar kleiden, furchtbare Hobbys haben, rebellieren gegen jede Art Autorität und dieses Ganze, was wir so kennen im Volksmund, dass dann Zickenalarm ist und das Kinderzimmer dann Gefahrenzone und man kann sich gar nicht mal reinwagen und da stinkt jetzt wieder tagelang ab und was da alles irgendwie in manchen Haushalten abgeht, das wird uns alles gar nicht treffen. Wenn wir unsere Kinder ganz zeitig einweihen in die Nachfolge, haben wir in der Teenagerzeit eine wunderbare Zeit. Preis den Herrn. Vor Jahren hatten wir noch guten Kontakt zu Ben Oehler in Odessa. Und er hat 2 Kinder. Und sein großer Sohn war damals in diesem Teenageralter und war wirklich gläubig. Und hingegeben und las im Wort und betete. Und unsere waren zu der Zeit noch ganz klein. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich mal zum Ben sagte, sag mal, was muss man machen oder was hast du gemacht, dass dein Sohn jetzt in dem Alter, wo alle Sachen, die Teenager drehen dann leer und dann ziehen die plötzlich schwarzes Zeug an, haben eine Ratte auf der Schulter und hören Musik, wo du umfällst. Was muss man da machen, dass das mal so wird? Und der Ben hatte da wirklich eine geistliche Antwort und sagte, das ist ganz einfach. Ich dachte, oh, ganz einfach, klingt gut. Und sagte mir dann so sinngemäß, ich weiß das nicht mal wörtlich, wenn du gläubig bist, wird er das machen, was er bei dir sieht. Und das wird von ganz alleine so. Das heißt, wenn wir unsere Kinder anleiten, auch durch unser Vorbild, dann werden wir dieses Wegdriften, dieses Aufbegehren, diese Katastrophenphase gar nicht erleben. Das ist echt eine gute Nachricht. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Preis den Herrn. Okay, nun könnte jemand sagen, das ist Altes Testament und das ist jetzt alles nicht mal gültig, wir sind jetzt Gnade und frei und so weiter. Deshalb möchte ich gleich zu Epheser 6, Vers 4 schreiten. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist wohl die eindeutige biblische Anweisung, die das nochmal untermauert. Also wir verwerfen diese Idee, mein Kind soll sich mal selbst entscheiden, mein Kind soll selber rausfinden, was richtig ist. Wenn ich das meinem Kind aufzwinge, dann ist das ja gar nicht echt, das ist alles dummes Zeug. Unsere Verantwortung ist es, dass unsere Kinder lebendig glauben und eine eigene Beziehung zu Jesus haben. Danach werden wir gefragt. Und das sagt das Wort Gottes und darauf sind gute Verheißungen. Also wir haben diesen Vers, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich wage den Umkehrschluss, wenn wir unsere Kinder nicht in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen, erzeugen wir in ihnen Zorn. Und da gipfelt in an der Schule Leute erschießen. Das ist der Gipfel des Ausdrucks des Zornes, der an einem Kind entsteht, was nicht erzogen wurde. Das ist das, was mit einem Kind geschieht. Nun wollen wir uns das Wort Zucht anschauen, das urtextliche Wort im Griechischen ist Poideia, Erziehung von Kindern, Erziehung, eine umfassende Erziehung, auch durch Tat und Bestrafung. Hauptbedeutung im Neuen Testament, Zucht, Züchtigung, da jede wirkungsvolle Erziehung oder Unterweisung der sündigen Menschenkinder auch Strafe und Zucht zur Korrektur einschließt und verlangt. Das steht zu dem Wort Zucht. Und dann haben wir das Wort Ermahnung, das heißt im Urtext Nootesia. Das heißt Ermahnung zur Rechtweisung von Noos, Sinn, Verstand und Thesis, Setzung oder Hinstellen. Es bezeichnet die Unterweisung durch das Wort der Ermunterung und Ermutigung, wenn sich diese als ausreichend erweist. Aber auch durch das Wort der Zurechtweisung, des Tadels oder des Scheltens, falls nötig, Padaya, Zucht, ist die Erziehung durch Tat und Strafe. Nootesia ist der mildere Begriff, ohne den Padaya unvollständig wäre. Anweisung aus Epheser 6, 4. Also wir haben die Verantwortung, dass unsere Kinder gläubig sind. Wir haben die Verantwortung, sie anzuleiten zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Wir haben die Verantwortung, dass sie den Heiligen Geist kennen, dass sie seine Stimme hören und in diesen Dingen wachsen. Und das ist nicht schwer und das ist kein Buch mit 7 Siegeln. Und wenn wir das wahrnehmen in den ersten Jahren, dann ist das Werk des Glaubens in ihnen schon erstarkt und in der Zeit, wo sie wirklich nahezu täglich unter finsteren Angriffen sind, in der Umgebung, in der sie dann sind, in der Schule, im Kontakt mit Zigaretten, mit Alkohol, mit Drogen und, ist ihr Glauben auf ein Maß gewachsen und erstarkt, dass sie unterscheiden können und dass sie sagen können, nein. Und das ist das Beste, was wir unseren Kindern geben können. Dass sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, dass sie das Wort Gottes lieben, dass sie ein eigenes Gebetsleben entwickeln, persönliche Erfahrungen machen mit Gott und dass wir ihnen vorleben, nach den Maßstäben und Werten des Wortes Gottes zu leben. Also es wird noch viel kommen, wie das alles praktisch geht. Deshalb gehe ich jetzt weiter. Ich möchte gerne in uns so diesen Grundstein dafür legen, dass diese Weiche ganz klar gestellt ist. Das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist, dass sie so zeitig wie nur irgend möglich ihren Gott kennen. Das ist das Beste, was wir tun können. Und wir haben die Verheißung, sie werden nicht davon weichen, selbst wenn sie alt werden. Das ist wunderbar. Sie haben es also in gewisser Weise mit in der Hand, ob auch unsere Kinder im Himmel ankommen. Und das ist eine große Verantwortung. Und das ist unsere erste Verantwortung als Eltern. Das ist nicht die Verantwortung der Kinderdienstmitarbeiter. Und wir können das unmöglich den Institutionen und Lehrkräften überlassen, mit denen sie dann zu tun haben werden. Und vor kurzem las ich das in einem Buch. Jeder Mensch glaubt etwas. Es gibt keinen Mensch, der nichts glaubt. Jeder Mensch glaubt etwas. Das heißt, irgendeinen Glauben wird es in unseren Kindern geben. Und irgendeine Art Glauben an irgendetwas wird in ihnen etabliert. Die Frage ist bloß, wer etabliert was an Glauben in unseren Kindern? Erlauben wir, dass Humanisten in unseren Kindern den Glauben entwickeln, dass es nichts Höheres gibt als den Mensch? Oder nehmen wir unsere Verantwortung wahr und etablieren in ihnen den Glauben an den lebendigen Gott? Und wenn Kinder erlöst sind, wird Erziehung erheblich leichter. Wir hören dann noch was, Konflikt zwischen Geschwistern. Alle, die mehr als ein Kind haben, wissen, dass es, wenn man 2 Kinder hat, Zeiten gibt, da ist nur Krieg. Und da ist, also binnen von Sekunden zusammen in einem Raum raucht's. Was kann man da tun? All das wird noch kommen. Aber wenn unsere Kinder erlöst sind, wenn sie Grundprinzipien lernen von Vergebung, von Annahme, von um Vergebung bitten, von anderen etwas zu vergeben, wird das alles viel, viel leichter. Also erlauben wir nicht, dass irgendjemand irgendwelchen Glauben etabliert, sondern sorgen wir dafür, dass unsere Kinder das Richtige glauben. lassen wir uns nicht von diesem Geist, der an unserer Gesellschaft weht, da die Butter vom Brot nehmen. Und meine eigene Erfahrung ist, in manchen Gesprächen mit Lehrern oder mit irgendwelchen Leuten, die so im Umfeld unserer Kinder sind, man fühlt sich ja schon nahezu komisch, wenn man als Vater etwas durchsetzt, weil man der Vater ist. Man ist ja schon von dem, was man so intuitiv fühlt, ist ja der Vater oder die Mutter des Kindes sind ja die bedeutungslosesten Personen, denn jetzt sind ja Fachkräfte da, Pädagogen und Diplomen und die haben ja denen die Zeugnisse. Ob sie in ihrer eigenen Erziehung mit ihren Kindern erfolgreich waren oder nicht, ist meistens unbedeutend. Hauptsache ist, die Diplome hängen an der Wand. Und dem müssen wir uns ganz stark entgegenstellen. Wir sind die Eltern und wir bestimmen, was geschieht mit unseren Kindern. Und noch haben wir dazu auch die absolut rechtliche Grundlage in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Dass man an die Verfassung erinnern muss, einen Gymnasiumslehrer, das ist schon traurig. Aber trotzdem sollen und können wir das tun. Ich will uns dann eine Passage lesen aus Hebräer 12, noch ein bisschen da weiterzugehen. Also das ist Neues Testament, ne? Ich lese mal ab Vers 5, Hebräer 12. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Ich denke, dass wir aus dieser Passage einige Schlussfolgerungen ziehen können für uns und natürlich auch in Bezug auf Erziehung unserer Kinder. Die Bibel fordert uns auf, dass wir Züchtigung als etwas Wertvolles ansehen und sie schätzen lernen. Das fällt uns nicht leicht, weil es gegen unsere alte Natur geht. Aber so sagt es das Wort Gottes. Wir sollen Züchtigung als etwas Wertvolles sehen und sie schätzen lernen. Eine andere Schlussfolgerung aus dem Text ist, dass Strafe durchaus ermatten oder uns dazu führen kann, dass wir ermatten oder dass sie zur Traurigkeit reichen kann. Aber Züchtigung oder Bestrafung ist göttlich und biblisch. Lasst uns das erstmal als Tatsachen anerkennen. Dieser Text sagt eindeutig, dass Züchtigung eine Form der Liebe Gottes ist. Züchtigung ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Dieser Text sagt ganz klar, dass Gott die züchtigt, die er Söhne nennt. Das heißt, Züchtigung qualifiziert uns zu Kindern Gottes. Wir haben es gelesen. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Was ist ein Bastard? Habe ich nachgeschlagen. Übersetzt heißt das unehelich oder illegitim. Also nicht rechtmäßig. Das bedeutet, wir erkennen an, wenn es das Wort Gottes sagt, Züchtigung ist auch ein Ausdruck der Liebe Gottes Und Gott ist ein Gott, der straft und züchtigt. Das müssen wir anerkennen. Wenn wir ein Gottesbild haben, wo diese Facette nicht vorkommt, haben wir kein vollständiges Bild von Gott. Und die, die nachfolgen, denke ich, können bestätigen, dass es auch Momente gibt, wo Gott züchtigt und straft. In Bezug auf Erziehung, und ich meine damit nicht schlagen in erster Linie, sollen wir das erstmal als biblische Tatsache annehmen, dass es auch von uns ein Ausdruck der Liebe ist, zu züchtigen und zu strafen. Die Bibel sagt auch an dieser Stelle, dass in dem Moment der Züchtigung nicht Freude ist, sondern Traurigkeit. Und lass uns das einfach nehmen, das ist normal. Niemand empfindet Freude im Moment der Züchtigung. Wir nicht, unsere Kinder auch nicht. Und das ist normal. Das steht so in der Bibel, dass das für einen Moment Traurigkeit ist. Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber dann, nachher, gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Dieser Text sagt auch, dass wir züchtigen sollen nicht nach eigenen Gutdünken, sondern nach der Art und Weise, wie Gott es will. Nicht nach unseren eigenen Werten oder Ideen, sondern in der Art und Weise Gottes. Und sie bringt die Frucht der Gerechtigkeit. Und dann beim Vorbereiten fiel mir auf, dieser Vers, dieses Zitat aus dem Alten Testament, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, beziehen sich auf diese Verse vorher. Und dann steht, und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre. Und ich hatte vorhin diesen Vers aus dem Psalm, wenn du deinen Sohn erziehst und an seinen Weg gewöhnst, wenn du ihn einweist, anleitest zu dem Weg der Nachfolge, wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Oder wenn man diesen Vers hier nimmt, dann wird es nicht abirren, dann wird das Lahme nicht mehr lahm sein. Sondern es dient zur Heiligung und es kommt die Frucht der Gerechtigkeit. Wie das praktisch läuft, werden wir noch hören, aber ich möchte diesen Punkt erstmal festhalten. Es gehört zum Wesen Gottes und es ist ein Ausdruck seiner Liebe, uns zu züchtigen und zu strafen. Und genauso muss es also in unserem Erziehungsmuster mit eingebaut sein, dass wir Gott auch in dieser Weise repräsentieren vor unseren Kindern. Ich lese eine Passage aus 1. Mose 18. Die ist kurz nachdem Gott dem Abraham und der Sarah versprochen hatte, dass sie einen Sohn bekommen werden. Das ist 1. Mose 18 ab 17. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das spricht Gott bei sich selbst. Denn ich habe ihn erkannt, oder man kann auch sagen, ich habe ihn gefunden oder als für jemand gefunden, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Also die Verheißung wurde Abraham gegeben von Gott, weil Gott Abraham als jemand erkannt hat, weil Gott in Abraham jemand gefunden hat, der seinem Haus nach ihm befehlen würde, den Weg des Herrn zu bewahren. Das ist unser Vorbild. Abraham, unser Vater im Glauben, der ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Wir haben es also in gewisser Weise in der Hand, inwieweit die Pläne Gottes zur Ausführung und in Erfüllung gehen können mit unseren Kindern. Das heißt, Kindererziehung ist Jüngerschaft in der Familie, in der kleinsten Zelle. Und alles, was wir wissen über Jüngerschaft und was wir da an Lehrer gehört haben, können wir anwenden auf Familie. Ich glaube, dass wir ungehorsam sind, wenn unsere Kinder als Erwachsene nicht gläubig sind. Ich glaube, dass wir dann dem Wort Gottes ungehorsam waren. Paulus sagt an einer Stelle zu Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Paulus hat in Timotheus etwas hervorgebracht und sagt: Bleibe in dem. Und dann Vers 15, das ist 1. Timotheus 3, 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Paulus sagt: Bleib in dem, was du gelernt hast, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Ich bin überzeugt, dass unsere Kinder lebendig glauben, das ist keine Option. Das ist unsere heilige Verpflichtung, sie dazu anzuleiten und sie einzuweihen in die Nachfolge. Der Teufel ist zu Hochform aufgelaufen, weil er weiß, dass er noch wenig Zeit hat. Der Tag rückt näher von Tag zu Tag, wo Jesus kommt und wo alle Möglichkeiten, die er hat, zu Ende gehen. Und er tut alles, um die Generation nach uns zu verderben. Er tut alles, um die Generation nach uns zu zerstören und kaputt zu machen. Wenn unsere Kinder entschieden sind für Jesus und schon während sie aufwachsen, das Werk des Glaubens in ihnen geschieht und der Heilige Geist sie wachsen lässt, dann sind unsere Kinder eine massive Bedrohung für den Teufel. Und deshalb ist dort ein Brennpunkt des geistlichen Kampfes in unseren Familien. Das ist vielleicht eine Antwort auf manche Frage: Warum geht manches so schwer? Wieso sind manche Probleme so hartnäckig? Warum ist es stellenweise so anstrengend? Weil es ist nicht nur wir und unser Kind. Es ist die eine geistliche Kraft und die andere. Es ist dort der Schnittpunkt des Konfliktes Reich Gottes und Reich Satans. Unsere Kinder sind die Gemeinde von morgen. Ich bin immer geschockt, wenn ich in Gemeinden komme und dort die Kinderarbeit total unterbelichtet oder unwichtig oder bedeutungslos ist. Und ich frage mich 15 Jahre später, was ist dann? Müssen unsere Kinder alle erst durch die Drogenreha wieder zurück in die Gemeinde gerettet werden oder durch Straßencafé oder die Kleidersammlung oder durch Handzettel verteilen? Da gibt es doch den kürzeren Weg. Und ich bin manchmal geschockt, in großen Gemeinden ist Kinderarbeit ein totales Stiefkind, kaum von Bedeutung. Natürlich können die Kinderdienste in Gemeinden nicht die Erziehung übernehmen oder abnehmen. Aber es ist ein Baustein, der das Ganze mit unterstützt. Und es ist eine Freude zu sehen, wenn Kinder lebendig glauben und darin stark werden und Erfahrungen machen. Also entgegen das, was unsere Gesellschaft da an Werte und Normen hat, ein Kind weiß nicht von sich selbst, was gut ist. Ein Kind kann nicht für sich selbst entscheiden, das ist richtig und das ist falsch. Dafür hat das Kind uns, dass wir es ihm zeigen und erklären und dazu anleiten. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben: Das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ist, es nicht zu erziehen. Weil irgendjemand wird es tun, wenn du es nicht tust. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass letztendlich der Heilige Geist unser Kind erzieht, wird es der Teufel tun. Und die Regale im Saturn- und Mediamarkt sind voll davon, wie der Teufel Kinder erzieht und wie er Kinder bejüngert und Kinder in Jüngerschaft nimmt. Der Aufbau der Computerspiele, die Intensität, das Aufbauen von Hierarchien, das Aufbauen von Karrieren, diese hohe Art von Anbindung, die damit entsteht, ist Jüngerschaft des Teufels für die Generation nach uns. Es ist nichts anderes. Also wenn du dein Kind nicht erziehst, es wird jemand anders tun. Aber dann werden wir nicht die Frucht der Gerechtigkeit erwarten können. Also das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ist es nicht zu erziehen. Und das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist, sie zur Furcht Gottes zu erziehen. Und dazu möchte ich noch ein paar Schriftstellen nennen, aus Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Oder Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Oder Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Wenn in unseren Kindern die Furcht Gottes wächst, haben sie in sich eine Quelle, dass sie die Fallen des Lebens meiden können. Wenn unsere Kinder dann in dem Alter sind, 12, 13, 14, und sie haben Projekte und haben dann Treffen mit anderen Leuten aus der Klasse, um Dinge auszuarbeiten, fahren dann weg zu Klassenfahrten, wir stehen dann nicht mehr daneben. Und wir können nicht daneben stehen und sagen, den Joint darfst du jetzt nicht rauchen. Das ist gefährlich. Und die Mengen von Alkohol sind eindeutig zu viel. Das heißt, in dem Alter muss es diese Quelle in ihnen geben, die sie beschützt vor den Fallen des Todes. Das wird dann sicher noch kommen, aber der Schwerpunkt, dass in unseren Kindern Glaube etabliert wird, ist bei 0 bis 4 bis 5. Hier ist die Arbeit. Wenn wir in diesen Jahren fleißig sind, werden wir die Frucht der Gerechtigkeit ernten. Und ich genieße, dass unsere Söhne jetzt im Teenageralter sind. Und das ist einfach wunderbar zu sehen, dass sie von sich aus zu bestimmten Dingen Nein sagen. Das ist wunderbar, wenn man seinen Kindern in dem Alter vertrauen kann und weiß, da gibt es die Versuchungen und ich werde sie davon nicht beschützen können, ich werde nicht daneben stehen können und ich kann das nicht mit einer Reihe von Verboten verhindern. Der viel bessere Weg ist, in ihnen wohnt der Heilige Geist und er wird zu ihnen sprechen und bewahrt sie vor den Fallen des Todes. Das ist eine Verheißung aus dem Wort Gottes. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. In unseren Kindern Furcht des Herrn wohnt, weichen sie vom Bösen. Oder Sprüche 19, 23. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Oder Sprüche 22, 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Wenn Furcht Gottes in unserem Leben ist, dann wird es auch in unseren Kindern sein. Und da haben wir die Verheißung, Reichtum, Ehre und Leben. Die Furcht des Herrn. Die Lüge des Teufels ist, unsere nachfolgenden Generationen zu suggerieren, wenn du meine Maßstäbe annimmst und meine Werte, dann hast du das eigentliche Leben. Und das mit dem Gläubigsein, das schränkt ein, das engt ein, da verpasst du das eigentlich Geile, da bist du der Außenseiter. Das Wort Gottes sagt es genau umgekehrt. Die Fülle des Lebens ist, wenn Furcht des Herrn in unserem Leben ist. Dann haben wir ein wirklich glückliches Leben. Und da möchte ich unsere Sinne wirklich schärfen und möchte ich euch sehr, sehr ermutigen, nehmt dort eure Verantwortung wahr und seid auch bereit, dafür zu kämpfen, in dem gesamten Umfeld, wo unsere Kinder sich bewegen und dort unsere Sichtweisen darzulegen, dass wir uns äußern und dass wir in Kontakt mit Leuten klarstellen, so sind wir überzeugt, so läuft es in unserer Familie und so ist es. Ich kann mich erinnern, viele Jahre zurück, unsere Kinder noch im Kindergarten waren, da gab es so diese Halloween-Geschichte, wurde damals gerade Mode. Und da hatten wir damals ein Gespräch in dem Kindergarten, dass wir das gar nicht mögen, da den Tod zu feiern. Die Idee war, dass die Jungs alle kleine Teufelchen spielen an dem Tag und die Mädchen alle kleine Hexen. War so die Idee. Die fanden wir dann doch nicht mehr so ganz so toll und hatten dann auch ein Gespräch dort. Ich weiß, dass das Personal, denke ich, bis heute da ein bisschen sauer auf uns ist, weil letztendlich die Feier dann ausfiel. Bis heute gibt es in diesem Kindergarten keine Halloween-Feier. Das ist nicht irgendwie eine große Tat. Man braucht bloß ein Stück Courage auch zu sagen, das ist meine Überzeugung und die äußere ich auch an entsprechender Stelle. Und wir haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt eure Feier ausfallen lassen. Wir können dann nicht in die Entscheidung des Kindergartens eingreifen. Wir haben nur gesagt, wenn diese Feier so stattfinden soll, werden unsere Söhne nicht als Teufelchen erscheinen. Dann werden die an diesem Tag nicht kommen. Wenn ihr das unbedingt machen wollt, kommen unsere Söhne nicht. Und wenn es vorbei ist, werden sie wieder kommen. Dass die Feier dann gleich ganz ausfiel, dass das so weit durchgreift, hätte ich gar nicht gedacht. Aber lasst uns da wirklich mutig sein. Die Werte, die wir leben, dazu stehen wir und die tun wir auch kund. Und noch ist unser Grundgesetz da auch auf unserer Seite. Niemand darf von unseren Kindern etwas verlangen, was gegen ihre religiöse Überzeugung ist. Niemand darf das. Wir haben im Grundgesetz verankert das Recht auf freie Religionsausübung. Dass wir in unserem sogenannten christlichen Abendland schon so weit fortgeschritten sind, dass das in Frage gestellt ist, das ist schlimm an und für sich. Aber lasst uns da wirklich mutig sein. Wir haben als Eltern die erste Verantwortung dafür, wie sich unsere Kinder entwickeln. Und wir gehen einer guten und schönen Zeit entgegen, wenn sie dann aufwachsen, wenn sie groß werden, erwachsen werden und sie gläubig sind, ist das eine sehr, sehr schöne und angenehme Sache. Das ist total ermutigend. Und so möchte ich da also auch jeden ermutigen, wo da irgendwie vielleicht in einer gewissen Strecke Frust ist oder auch Fragen, die irgendwie nicht zu lösen sind im Moment. Bei Erziehung ist es so wie mit vielen anderen Dingen im Reich Gottes auch. Man bringt eine Saat aus, aber man hat nicht schlagartig eine Ernte. Es vergeht eine gewisse Zeit und dann kommt die Ernte. Das ist ein biblisches Prinzip. Und man erntet eben das, was man sät. Wenn ich fleißig bin und die Aussaat ausbringe, dass ich durch Vorbild und durch Anleitung mein Kind zum Glauben erziehe, werde ich ernten, dass mein Kind im Teenageralter Nein sagen kann, Jesus lieb hat und einfach den Eltern Ehre und Freude macht. Wenn ich die Saat von Faulheit ausbringe, von Gleichgültigkeit oder wenn ich ein Liebesverständnis habe, was nicht dem Wort Gottes entspricht, wenn ich denke, das ist alles zu hart und zu krass, ich weiß es besser, ich bin da, der Liebe erfunden hat, so liebevoll wie ich ist keiner. Wenn ich nachlässig bin, wenn ich denke, es ist nicht gut oder lieblos, Grenzen zu setzen, auch dann werde ich eine Ernte haben. Die wird aber dann anders ausfallen. Es wird nicht die Frucht der Gerechtigkeit sein. Die Ernte, die ich dann haben werde, wird Rebellion sein. Dann ist es zu spät, an der Ernte noch etwas zu ändern. Natürlich, bei all dem, was wir auch versäumen, wir haben Gott auf unserer Seite und wir können beten, und wir haben ja auch die Erfahrung in der Gemeinde, dass auch wenn Kinder dann wegdriften und in die Welt gehen, dass das Gebet der Eltern viel vermag und dass Kinder auch umkehren und zurückkommen. Das ist keine Frage. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Kinder aufwachsen, lasst uns diese Saat ausbringen, damit wir Gerechtigkeit ernten können. Das ist unsere Verantwortung. Und die überlassen wir niemand anderen. Nicht der Kindergärtnerin, nicht dem Lehrer, nicht dem Ausbilder. Auch wenn unser Staat meint, sich das Recht herausnehmen zu können und wir leider gesetzlich in einer Lage sind, durch das Schulpflichtgesetz, dass wir gezwungen sind, durch staatliche Autorität unsere Kinder von anderen Menschen bilden zu lassen. Zum Beispiel in den USA ist das ein verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht, dass man sein Kind selbst bildet. Niemand muss in den USA sein Kind in die Schule schicken. Das ist ein Grundrecht in den USA, dass Eltern sagen, ich unterrichte mein Kind zu Hause. Nun könnte man denken, das wird ja dann wohl irgendwie nichts und das ist ja ziemlich schwierig und was soll denn dann mit den Kindern werden, wenn die all die Fachleute an den Schulen und das alles nicht haben? Ich habe eine Statistik gelesen, dass bei den Aufnahmeprüfungen an den Highschools die Schüler, die im Homeschooling unterrichtet wurden, sprich von Vater und Mutter, im Durchschnitt die besseren Testnoten haben, wie die, die von den Schulen kommen. Also das ganze pädagogische Konzept ist in sich nicht vollkommen, was wir haben. Und auch wenn wir vielleicht als Eltern manche komplizierte mathematische Quadratwurzelfirma nicht beherrschen, ist dieser ständige Kontakt und das Lernen im Alltag so gut für ein Kind, dass es dann bei Tests an den Hochschulen besser ist, wie Kinder, die von den Schulen kommen. Das hat mir sehr zu denken gegeben, als ich das mal las. Wir haben jetzt bei uns in Deutschland eine andere rechtliche Lage, aber ich will uns von dem Beispiel ins Bewusstsein rufen. Wir haben die Verantwortung für unsere Kinder und wir nehmen die wahr. Und wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln und wir wachen darüber. Und das wird unseren Kindern gut tun. Das ist das, was unsere Kinder brauchen. Das sind eine Gabe Gottes, auch mit einem gewissen Ziel. Und das Ziel sollten wir sehen. Gott tut uns Kinder anvertrauen mit einem gewissen Ziel. Jedes Kind hat eine heilige Berufung auf seinem Leben. Und wir haben dieses Privileg und auch die Verantwortung, dass wir den Grundstein dafür legen, dass es in diese Berufung kommen kann. Das ist das Beste, was wir für unser Kind tun können, dass es eine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Das ist so wichtig. Und das lassen wir uns von niemandem wegnehmen. Und so modern und neu die Methoden auch alle sein sollen und alles, was irgendwie so kommt, viele Sachen sind gar nicht so neue, sondern sind sehr alt. Der humanistische Geist ist auch keine neue Idee und hat in unserem Land eben schon solche massiven Formen angenommen. Und deshalb lasst uns das verstehen, dass wir hier so an einem Brennpunkt dieses geistlichen Konfliktes sind. Also Erziehung ist eine geistliche Sache. Und wir brauchen dazu Gottes Hilfe und brauchen den Heiligen Geist. Und wenn wir das uns zu Herzen nehmen, was das Wort sagt, wird es uns gelingen. Wir haben die Verheißung aus dem Wort Gottes, dass der Knabe nicht davon weicht, auch wenn er älter wird. Und das ist wunderbar. Dass wir leuchten wie die Himmelslichter. Das ist ein großes Privileg. Manchmal, an manchen Orten habe ich über diese Dinge gelehrt, Prioritäten im Reich Gottes. Und oftmals ist so der große Dienst im Blick und für den Herrn. Und die Versuchung ist auch groß, man kann irgendwie viel bewegen im Reich Gottes. Und die Familie rückt dann so in den Hintergrund. Und Ehe und Kinder, das ist irgendwie manchmal das, was dann zwangsläufig oder nebenher auch mitläuft. Ich bin da zutiefst davon überzeugt und so sehen wir das auch bei Derek Prince und wie er es auch gelebt hat, dass unser erster Dienst prinzipiell unsere Familie ist, unsere Ehe und unsere Kinder. Unsere erste Verantwortung. Derek geht so weit, dass er in einem Buch über Ehe sinngemäß schreibt, wenn ein großer Diener Gottes in seiner Ehe oder Familie versorgt, hat er über der ganzen Linie versorgt. Dann ist es nicht mal so bedeutungsvoll, was er an anderen Orten leisten konnte oder hervorgebracht hat. Unsere eigenen Kinder sind unsere erste Verantwortung, unser erster Dienst.